herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 103, lieber
Defner. Und nachgeschoben ein Happy Birthday to you. Ach, das muss schon auch noch sein. Ne? Ein paar Tage ist es erst her. Ja. Und nochmal auf diesem Wege alles Gute zum Geburtstag. Danke. Vor allem viel Optimismus für das neue Lebensjahr. In Zeiten der Krise ist das ja ganz besonders wichtig.
Zumal wenn es die letzte vier ist.
Und du hattest ja einen sonnigen Geburtstag. Wahnsinn. Ja. Ne? Also ich meine, du musst ja brav gewesen sein im letzten Jahr.
Vor den Eisheiligen war es nochmal das letzte große Hurra. Es waren irgendwie 23 Grad, die Sonne schien. Und ich saß auf dem Boot mit wenigen Freunden und wir fuhren dahin über die Spree, natürlich im Abstand, aber wir waren auch draußen. In Berlin darf man das ja auch wieder mit mehreren Leuten. Und es war ein wunderbarer Geburtstag, ja. Es war großartig.
Ein Kapitän.
Kapitän. Mit einem Kurs gehalten habe ich.
Dürfte mal wieder das Ruder übernehmen. Einmal im Jahr zum Geburtstag lässt ihn die Familie ans Ruder.
Es war nur kurz für ein Foto. Also wer das sehen möchte, kann das noch bei Instagram sehen. Aber ansonsten haben eher die Kinder saßen am Steuer, als dass ich das tat. Und,
du bist selbst am Geburtstag selbstlos, wie wir ihn kennen, den Herrn Chapitz.
Genau. Aber als wir hinfuhren zum Geburtstag, mussten wir mit der S-Bahn fahren. Und da merkte ich, dass die Stimmung im Lande wirklich giftiger ist. Und dann gab es eine kleine, würde man sagen, Prügelei zwischen Leuten mit Maske und Leute ohne Maske. Und es wurde richtig, also wirklich so ganz fundamentalistisch, also wirklich so. Und da wurde man auch gleich relativ schnell handgreiflich. Man merkte, wie angespannt die Stimmung hier im Lande ist. Also es gab auch die Demo, als wir losfuhren, die Demo am Alexanderplatz gegen die Hygienemaßnahmen.
Nicht nur
und
in
so.
Berlin, ne? Sondern
ja, es war wirklich, es war eine ganz komische Situation im Lande.
Und eine eigenartige Stimmung im Lande und gepaart mit kruden Verschwörungstheorien, die immer mehr hoffähig werden. Das ist wirklich, wird ja mittlerweile auch überall in Medien darüber berichtet. Aber es ist schon krass, was da in den sozialen Medien vor allem geteilt wird von diversen Herren. Detlef Ken, Attila, Xavier ist auch noch mit dabei und viele, viele andere C-Promis, D-Promis, G-Promis, was auch immer sich da anschließt.
Also, das ist eine Art Anti-Aufklärungskampagne, würde ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht können wir demnächst mal hier diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht.
Ja,
ist
ja auch
oder
schon mit dabei. Sind ja auch Leute, die da marschieren teilweise.
Die Flat Earther kommen wieder. Aber man muss natürlich aufpassen, es sind natürlich viele von rechts und es sind viele von links und es sind viele Spinner, Esoteriker und du hast einige Namen ja schon genannt.
Homöopathen sind auch mit dabei. Aber es ist wirklich eine ganz seltsame Allianz. Ne?
Aber also es sind natürlich auch Leute dabei, die wirklich sich Sorgen machen um die Freiheit und die Demokratie. Man muss ja auch sagen, wie schnell die Freiheitsrechte aber eben außer Kraft gesetzt wurden. Das ist schon bemerkenswert gewesen und da kann man schon denken, so huch, das geht aber relativ schnell. Man fragt sich schon, wo freiheitsliebende Menschen sind. Beispielsweise unser Chefredakteur hat ja auch gefragt, wo ist die FDP? Das kann man wirklich fragen, wo ja gerade der Staat wieder so stark ist.
Der Herr Kemmerich ist an der Seite der Verschwörungstheoretiker und zwar eng an der Seite, ja, also der FDP-Chef aus Thüringen. Ja, ich weiß nicht, wann sie den endlich mal rausschmeißen aus der FDP. Ja. Ne? Hat ihnen wieder einen Bock geschossen, nachdem er sich zum ersten Mal ja von der AfD hat ins Amt wählen lassen als kürzester Ministerpräsident aller Zeiten. Und jetzt ist der Herr Kemmerich also Side an Side, ohne Abstandsregeln einzuhalten, mit irgendwelchen Leuten dann bei einer Demo aufgetreten. Und ich finde die Frau Teuteberg, die Generalsekretärin, die hat da ein wirklich sehr gutes Statement dazu gesagt, hat gesagt, Freiheit verantwortlich wahrnehmen und Abstand halten von jeglichen Gegnern unserer freiheitlichen Demokratie. Das ist die Devise der Stunde. Das predigen wir ja auch immer. Ja. Freiheit und Verantwortung, das gehören einfach untrennbar zusammen. Ich habe neulich auch in der U-Bahn mit einem diskutiert, der keine Maske trug und ich fragte ihn, warum er keine Maske auf hat. Und meinte, für ihn zählt nur das Grundgesetz. Ja. Und das sind dann immer die Totschlagargumente.
Artikel 20 Absatz 4, wir müssen uns auflehnen gegen die Regierung, die das deutsche Volk kaputt machen will. Ja, ich kenne diese Argumente. Ja, das ist
aber
schwierig.
Man muss halt einmal wieder daran erinnern, dass die Freiheit des Einzelnen dort aufhört, wo die Freiheit des anderen beginnt. Mhm. Und Gesundheitsschutz ist eben auch ein Grundrecht sicherlich des Einzelnen, dass man eben auch akzeptieren muss, auch bei einer Demo. Und da muss man eben auch diese Abstandsregeln dann einhalten. Und man sollte, finde ich, schon mal gucken, mit wem man da Seite an Seite marschiert. Mhm. Aber gut.
Das ist wahr. Aber wir wollen heute auch über einen der Lieblingsgegner dieser Menschen sprechen, nämlich Bill Gates. Der steht ja so im Fadenkreuz sozusagen der Verschwörungstheorie.
Jetzt geht's los, ja, auch bei uns im Podcast.
Ja. Und da wir ja immer mit den Diskussionen weit voran sind, wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob der Mann dafür verantwortlich ist, dass die Pandemie über die Welt gekommen ist, oder die andere krude Theorie, dass er irgendwie die Menschheit dezimieren möchte oder was es da alles über Bill Gates gibt. Es geht einfach um die Frage, ob Menschen wie Bill Gates, die ja ihr Reichtum für Gutes tun, ob die auch wirklich so heldenhaft sind oder ob das nicht möglicherweise besser der Staat täte und besser der Staat dafür verantwortlich ist, wenn es ins All kommt, dass wir Impfsachen bekommen.
Wir diskutieren heute
und so
über,
genau,
die Gates-Stiftung. Ja, also gegen Ende dieses Podcasts, so, weil wir ja wieder in unserer normalen Struktur sind, wie beim letzten Mal. Also wir haben erst unsere allgemeine Einführung für all diejenigen, die vielleicht zu unserer 100. Folge neu dazugekommen sind oder wann auch immer. Es werden ja immer mehr. Wir sind ja mittlerweile auch schon fast viral. Ne?
Ist das so?
Nein, ganz so schlimm. Ganz so schlimm, aber ganz so gut ist es noch nicht in dem Fall. Ne? Es gibt auch positive Viren. Ne?
Also erst wenn die Leute dich mit Maske erkennen und sagen, Herr Defner, kriege ich ein Autogramm aus der Ferne, dann bist du viral berühmt.
Wir machen ja hier in dem Fall keinen Fernsehen, ne? Und das ist ja so. Erst wenn sie deine Stimme hören und dann sagen, Moment mal.
Das ist das erste, das Vorgespräch. Dann geht es weiter mit Bullen und Bären, wo wir unsere Daumen hoch und Daumen runter machen. Und dann kommt die Diskussion. Die hatten wir heute schon angedeutet. Wir müssen noch ein bisschen was nachklappern vom letzten Mal. Oh, Bitcoin.
Der Bitcoin.
Das war ja mein Bulle.
Ja, lebt denn der alte Bitcoin noch?
Er
und jetzt gab es das große Halving. In der Nacht auf diesen Dienstag, an dem wir aufzeichnen, das Mega-Event des Bitcoin-Zeitalters, ein neues Bitcoin-Zeitalter. Und es hat gar nicht wehgetan in dem Fall. Ja, ein bisschen gestiegen ist, aber am Wochenende vorher gab es noch ordentlich Turbulenzen.
Ging es runter?
Erstmal ging es rauf 10? auf 10.000 nochmal.
Ja. Dann runter auf 8,2 oder so und jetzt bei 8,8. Okay.
Aber der große Ansturm nach dem Halving ist bisher ausgeblieben. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wie gesagt, dass das jetzt diese ganze Halving-Fantasie dann erstmal raus sein wird in den nächsten Wochen, Monaten. Und meine Wette steht weiter, dass wir zum Jahresende auf jeden Fall unter 10.000 sind. Wir haben jetzt mal kurz drüber geblickt. Ja, aber
immerhin.
Ja, die Wette steht.
Und es gibt ja mit dem Bitcoin, parallel läuft ja eine andere Aktie und die wird halt mein Bulle der Woche. Lustigerweise, es gibt eine Aktie, die läuft haargenau parallel zum Bitcoin.
Zufall?
Nein. Es ist ein Liebling der Millennials. Ich glaube, alles, was Millennials mögen, ist auch in dieser Aktie
Tesla
drin.
Tesla zum Beispiel. Aber Tesla, ich muss jetzt auch nochmal eins sagen. Ich hätte ihm fast den Bären der Woche gegeben. Also ich finde jetzt schon auch mal... Nachdem ich ja jetzt meine Tesla-Aktien verkauft habe, neulich, auf Anraten eines gewissen Herrn Musk, muss man jetzt schon auch sagen. Also das geht einfach auch nicht. Auch Herr Musk hat sich an die Regeln zu halten. Ne? Das gilt für Herrn Kemmerich, das gilt für andere in diesem Lande und das gilt auch in anderen Ländern und auch für Herrn Musk. Und wenn der jetzt meint, er muss gegen Anordnungen eine Fabrikproduktion wieder hochfahren in Corona-Zeiten und sich hier ständig auflehnen, muss man einfach sagen, ganz klar, das geht nicht, Herr Musk. Auch für Sie gibt es keine Ausnahmeregeln. Ich hoffe, auch wenn er sich mit ans
Kotband... Auch nicht für Genies, wie du immer sagst.
Naja, gut,
Genies müssen doch auch mal...
Nein, Genies kann man sagen, der kann ein bisschen rumspinnen wegen mir auf Twitter, aber er muss sich schon an geltende Gesetze halten. Und ich hoffe, da wird er auch hart an die Kantare genommen. Und er hat ja gesagt, er stellt sich mit ans Band und möchte gerne verhaftet werden. Ja, wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme.
Das ist auch so ein bisschen
in die Ausnüchterungszelle.
So ein bisschen, das ist ja fast so ein bisschen wie diese Verschwörungsleute. Ich nehme keine Maske. Und wenn du dann sagst...
Der Maske.
Das ist ein bisschen wie die Maskengegner, Maske ist sklavisch oder
nein, hat ja von faschistischer Politik gesprochen und so weiter. Nein, absolut. Der ist auch nahe an der Verschwörungstheorie.
Und dann sagt er wahrscheinlich, ich brauche keinen Ausweis, ich bin Mensch, hat jetzt jemand gesagt in Nordrhein-Westfalen, als ein Polizist ihn gefragt hat. Wunderbar. Also ich finde diese Ausreden auch von diesen Menschen ist wunderbar.
Ja, also Tesla, Bitcoin abgehakt und
Bundesverfassungsgericht.
Das war noch.
Da muss man auch noch ein bisschen nachklappen. Das war ja mein Bär der Woche, die mangelnde Demokratie in der EZB. Und ich hatte natürlich von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja so ein bisschen gegen den EuGH geschossen hat, einen Aspekt hatte ich ausgeblendet oder vergessen. Und das geht halt so, dass wenn ein nationales Gericht sich so gegen den EuGH auflehnt, dann hat das natürlich Folgen. Dann können die Polen beispielsweise, der polnische Außenminister hat gleich gesagt, oh, toll, was die Deutschen da machen, da gilt es ja auch für uns nicht. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko, jeder Nationalstaat sich sagt, das gilt nicht für uns, was der EuGH da macht. Und das ist natürlich wirklich ein großes Risiko. Und das
wenn
hatte
das
ich
die
ein
Deutschen
unterschätzt.
Machen und das hoch angesehene Bundesverfassungsgericht, ist das natürlich was anderes, wie wenn das die Polen von Anfang an gemacht hätten. Ne? Und jetzt ist natürlich wirklich da ist Europa einmal immer mehr wieder angeschossen und das vom Bundesverfassungsgericht. Das ist wirklich ein Skandal, finde ich. Ja. Und auch mit welchen Argumenten. Also ich meine, auch wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen die Reaktion gefallen hat, mir Peter Bofinger, der frühere Wirtschaftsweise, der auf Twitter geschrieben hat, der Stammtisch ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht angekommen, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gerügt, so nach dem Motto, dass der Sparer ja auch benachteiligt sei und verlieren würde durch die Politik der EZB und
Bofinger hat dann
nein, aber es geht um die Realzinsen und die sind, ja, die Realzinsen sind das Entscheidende.
Sind negativ seit so lange immer, wie noch nie. Die gab es noch nie immer, so lange
nein,
negativ.
In Zeiten der Bundesbank waren die da teilweise länger.
Es gab auch
länger.
Mal in den 70er Jahren, als wir eine Ölpreiskrise hatten. Definitiv. Aber so lange negative Realzinsen hatten wir wie jetzt noch nie. Und da kann man jetzt jeder kommen und sagen, das ist aber nicht so. Es ist so. Und dass die Zinsen künstlich gedrückt werden, ist auch so. Es ist ein Faktum. Und alle Leute, die jetzt solche Produkte haben, die auf solche Zinsprodukte setzen, die sind jetzt benachteiligt und die konnten es vorher nicht wissen. Wenn du eine Lebensversicherung abgeschlossen hast im Jahr 2000, konntest du das nicht wissen. Und deswegen kann man schon sagen, da gibt es eine Benachteiligung, das musst du in deinem Urteil mit abwägen.
Wenn du im Jahr 2000 eine Lebensversicherung abgeschlossen hast, hast du es übrigens noch zum ganz anderen...
Ich habe eine Lebensversicherung.
Nein, aber damals hast du einen sehr ordentlichen...
Ich habe einen 4%er Vertrag.
Das ist völlig okay. Von daher bist du doch nicht benachteiligt. Wenn du danach abgeschlossen hast, wusstest du, worauf du dich einlässt.
Ich bin dann benachteiligt, falls die Inflation kommen sollte und die Zinsen nie wieder hochgehen werden, weil die EZB die Zinsen dauerhaft niedrig hält, egal was die Inflation macht. Dann bin ich benachteiligt. Das ist ein Faktor,
Ja, aber ich meine, der damals abgeschlossen hat, hat höhere Garantiezinsen bekommen, auf das hat er sich eingelassen, ja. Und der kann nicht auf der aktuellen Sicht der Welt, Status der Welt, kein Mensch garantierte, dass die Welt immer so bleibt wie im Jahr 2000. Keiner spricht davon, wenn du irgendwann Aktien gekauft hast und Aktienverluste gemacht hast.
Wer hat in seinem Leben mal gelernt, dass es negative Zinsen gibt? Dietmar, hör doch auf, das ist doch großer Schwachsinn. Du hättest in deinem Studium...
Realzinsen gab es negativ
in der größte Schwachsinn der Menschheitsgeschichte. Gab es noch nie und das ist einfach neu eingeführt worden und das ist wirklicher großer Schwachsinn und das ist zerstörerisch für Banken, zerstörerisch für Sparer und der Erfolg dieser Negativzinsen, den habe ich noch nicht gesehen. So. Und die EZB hat gleich mal als Antwort auf dieses Urteil, hat sie gleich nochmal ihr PEP-Programm gleich mal fett ausgeweitet.
Mit dem Urteil nichts zu tun.
Natürlich haben sie gleich mal eben noch mehr gekauft.
Das PEP-Programm ist im Laufen, es läuft.
Haben die meisten Zuwächse in diesem Programm gleich mal gemacht. Einfach mal so zack, 34 Milliarden pro Woche gekauft und ich werde nie erfahren und du wirst es auch nicht erfahren, sofern die EZB das nicht angibt, was sie gekauft haben, weil auch das ist intransparent. Und du noch nicht mal die FED, die kauft wie blöd, würde das nicht ausweisen. Da siehst du genau, welche Laufzeiten, welche Länderanleihen, was sie gekauft haben. Und die EZB sagt einfach, nee, beim PEP-Programm, das wollen wir lieber mal nicht veröffentlichen. Das ist intransparent, das ist undemokratisch und ich kann verstehen, dass da ein Gericht hingeht und sagt, Freunde,
es ging nicht um das PEP-Programm, das weißt du ganz genau.
Aber da kannst du ganz sicher sein, dass da jemand kommt.
Misch doch nicht hier die Dinge
und
zusammen.
Dieses Programm wird auf jeden Fall jemand hingehen zum Bundesverfassungsgericht, wird sagen,
vielleicht das polnische Verfassungsgericht oder das ungarische.
Du wirst in Deutschland, wirst du sagen, wenn die EZB ihr PEP-Programm nicht verändert, wirst du jetzt per einstweilige Verfügung zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Die Ungarn sind ja gar nicht im Euro, oder?
Die Ungarn sind nicht dabei, die Polen auch nicht übrigens. Aber du würdest auf jeden Fall als Kläger in Deutschland zum Bundesverfassungsgericht gehen, was sagen, per einstweilige Verfügung, guckt euch mal das Programm an, das verstößt definitiv gegen monetäre Staatsfinanzierung, also gegen das Verbot. Und da wirst du wahrscheinlich auch recht bekommen. Also insofern, ich kann das wirklich verstehen, dass da Leute aufgebracht sind, so wie ich das jetzt bin. So.
Ja, das bist du in der Tat.
Auch wenn man die negativen Wirkungen natürlich für Europa auch mit wichtig.
Nein, aber man muss einfach sehen, es gibt europäische Institutionen und europäisches Recht muss einfach nationales Recht brechen, weil sonst kann man gleich zumachen. Da braucht man nicht kein Europa mehr machen, wenn jetzt hier jedes nationale Gericht irgendwie europäische Entscheidungen kassieren, in Frage stellen kann. Wir haben aber keine Bundesrepublik Europa.
Dann musst du bitte zum deutschen Volke gehen und musst sagen, wollt ihr für alle Schulden in der Eurozone, wollt ihr dafür bürgen, wollt ihr einen Bundesstaat haben und wollt ihr alle Macht nach Europa geben. Das musst du vorher in einem Volksentscheid machen lassen. Das ist Demokratie, lieber Dietmar. Und das geht nicht so, dass sich irgendwelche Regierungschefs hinsetzen und sagen, ach, per Federstrich, ach ja, dann nehmen wir doch mal die Schulden von Italien einfach auf alle mit drauf. Das kannst du nicht einfach so machen. Das waren Regierungschefs, die zusammenkommen und die einfach so sagen, dann kommt der Italiener und sagt, ja, müssen wir aber jetzt mal machen. Das ist Solidarität. Alles andere, was ihr macht, ist Schwachsinn. Und die EZB macht viel zu wenig. Blödsinn. Die EZB macht schon wahnsinnig viel, viel mehr, als sie machen dürfte. Und die Staats- und Regierungschefs können nicht einfach so hingehen, per Federstrich einfach mal sagen, wir machen das. Da gibt's ein Grundgesetz, da gibt's auch ein Volk, was gefragt werden sollte, und du kannst nicht einfach so sagen, was machen wir jetzt? Das ist vielleicht dein Demokratieverständnis von Europa, aber das ist nicht meins. So.
Naja, jetzt dürfte sich da.
Ja, jetzt habe ich mich schon
wieder auch mal wieder aufregen, die Sendung mit dem Pep. So,
ja, die Stimme mit Lande wird giftiger, du weißt es doch. So.
Ansonsten, wie gesagt, haben wir heute wieder unsere Bullen und Bären und dann fange ich doch gleich mal mit dem Bären der Woche an, einem Lieblingsanleger. Nein, ist noch nicht mal der deutsche Anleger eigentlich, ja. Denn derjenige, der unterinvestiert ist, natürlich der Deutsche ist ja auch grundsätzlich unterinvestiert in Aktien, aber auch in den USA sind viele Investoren nicht richtig dabei und am Aktienmarkt und gucken der Rallye hinterher und die Rallye läuft und läuft und der Nasdaq 100 hat jetzt sozusagen auf Jahressicht schon ins Positive gedreht. Ja, die Technologiewerte, der Nasdaq Composite mittlerweile auch. Erst waren die großen Werte dran und dann auch der Nasdaq Composite. Also die Technologiewerte sind auf Jahressicht, year to date sagt man da immer,
2,5% im Plus.
Ja. Der Kollege mit seiner Amazon-Aktie.
Wo ist die Krise?
Ja, aber das ist ja, was wir von Anfang an gesagt haben, auch in dem Podcast, dass es gerade auch die Technologiewerte profitieren werden und die Disruptoren. Ne? Und ein Kollege hat ja die Amazon-Aktien gekauft, aber wir haben ja über viele, viele gesprochen und gesagt, alle Digitalisierer, nicht alle, aber sozusagen die Digitalisierung wird profitieren in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, vom Homeoffice, vom Homeschooling, vom Medizin, digitale Medizin und so weiter und so fort und natürlich Onlinehandel sowieso. All das zeigt sich eben jetzt in diesem Nasdaq 100, der eigentlich dann zu Unrecht verprügelt worden ist. Ja? Und das war wie bei Alibaba, bei den chinesischen Online-Unternehmen und so weiter, das ist eben auch jetzt auch in den USA ins Positive gedreht und die Disruption wird eigentlich durch diese Krise beschleunigt. Das zeigt sich darin. So, viele sind eben nicht dabei und das habe ich ja schon häufig hier auch erwähnt. Deswegen mein Bär der Woche an die unterinvestierten Anleger.
Ja. Die unterinvestierten?
Nein, es gibt ja viele, die wieder ausgestiegen sind. Da gibt es ja viele.
Die meisten sind, glaube ich, unterinvestiert, würde ich mal vermuten.
Die meisten sind, ja, in Deutschland sowieso, aber in den USA, wo man ja grundsätzlich höhere Aktienquoten hat, sind ja auch viele rausgeflüchtet. Und es zeigt sich dann eben, und ich zitiere jetzt einfach mal aus der, weil ich meine Meinung ja schon so oft vorgetragen habe, dann kriegt heute mal der Professor Bernd Meyer, das ist der Chefstratege für Wealth and Asset Management bei Berenberg, immerhin das Wort. Und der sagt, die Entkopplung von den negativen Wirtschaftsdaten und positiven Aktienmärkten, hat sich fortgesetzt, ne? Worauf der Kollege Chapitz ja immer hinweist. Und das können ja Volkswirte immer wieder gar nicht verstehen, diese Entkopplung. Ja? Was ich ja immer wieder sage, die Börse läuft der realen Wirtschaft voraus, 6 bis 12 Monate voraus. Und die Börse blickt eben voraus und spiegelt nicht die Realwirtschaft wider, spiegelt nicht die Rezession, in der wir uns vielleicht in diesem zweiten Quartal, in diesem dritten Quartal auch noch befinden werden, dann wieder, sondern sie blickt voraus auf die Zeiten, wenn wir wieder langsam rauskommen und die Shutdown-Maßnahmen gelockert werden, wie es jetzt schon passiert, und das Ganze dann auch wieder realwirtschaftlich widerspiegelt. Aber all das hat die Börse ja teilweise schon vorausgenommen und nimmt sie weiter voraus. So, und darauf weist er hin und sagt, das Abwärtspotenzial für die Märkte, das dürfte limitiert bleiben. Und das liegt am negativen Sentiment, weil die US-Investoren mit 29 Prozentpunkten mehr Bären als Bullen verzeichnen. Also Bear Chapitz momentan in der Mehrheit, zum Beispiel das Put-Call-Ratio ist passend dazu angestiegen. Das ist eben so ein Spiegel, das widerspiegelt. Absicherungen wurden tendenziell hochgefahren und so weiter und so fort. Und die Märkte wurden eben auch viele Aktienfonds, ETFs verkauft und im März, Anfang März allein flossen 1 Billion US-Dollar in Geldmarktfonds. Auf all das weist Berenberg hin und sagt, und deswegen ist das Abwärtspotenzial wahrscheinlich an den Aktienmärkten begrenzt und momentan könnte es eher eine volatile Seitwärtsbewegung geben an den Märkten, vor allem in den USA, und denn eine starke Korrektur. Und er sagt, wenn der S&P 500 über die 3000er Marke dann auch steigen würde, dann wäre auch die wichtige 200-Tage-Linie, das ist eine ganz wichtige charttechnische Marke, die von wirklich vielen Anlegern beachtet wird, überschritten. Und dann dürfte der Schmerz für unterinvestierte Anleger noch größer werden. Das ist das Zitat. Der Schmerz für unterinvestierte Anleger könnte noch größer werden. Deswegen mein Bär der Woche für die unterinvestierten Anleger. Und also in Deutschland kenne ich ja auch viele. Man hört ja von vielen eben, die dann sagen, ja, oder die, selbst die da mutig waren, so bei in diese 8.000, 9.000er Gegend dann beim DAX auch mal mutig so Einzelaktien gekauft haben, aber dann auch wieder schnell Gewinne von 20-30% mitgenommen haben und seitdem jetzt wieder warten, bis der DAX wieder auf 8.200 fällt, so wie der Kollege Chabitz sozusagen das ja schon mal auch gewettet hatte in der W-Form. Er rückte mittlerweile davon ab, aber also viele warten, nicht,
aber ich glaube, es geht
aber runter. Viele warten immer noch mal auf den großen Rums und können es einfach nicht verstehen, dass die Märkte so gelaufen und sich so stabil jetzt über 10.000 halten und jetzt immer mit der 11.000er Marke da im DAX kämpfen und die warten und sitzen auf Geld und warten und hoffen immer mehr, verzweifelt mittlerweile vielleicht sogar schon was, dass sie wieder reinkommen
der
in die
Märkte. Der Schmerz steigt ja wieder, der
DAX. Und deswegen habe ich ja einmal gesagt, man sollte nicht aussteigen, weil man dann eben die Gefahr und wer dann bei 8.200 ausgestiegen ist, ja, und darauf wartet, ja, dass es nochmal tiefer geht und wieder einsteigen will.
Das haben wir in
der hat richtige Schmerzen. Nein, drum, wir haben ja immer, und das war ja auch schmerzvoll damals, diesen Absturz mitzuerleben, ja, wenn der DAX 40% dann vom Hoch verloren hatte. Aber wie gesagt, seitdem haben wir uns auch wieder dort. Deswegen der Bär der Woche für den uninvestierten Anleger.
Und das Interessante ist, es gab eine Umfrage und da haben 31% der Deutschen gesagt, 31%, dass diese Krise an ihren Finanzen nichts geändert hat. Also, ja, weißt du schon mal,
weil sie haben ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto gelegt haben. Auf Girokonto, ja, genau.
So ist es. Jetzt ist spannend, ob Immobilienpreise noch nachgehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen. Da gibt es ja das IW in Köln, was sagt, von 0-12% könnte es runtergehen. Ja,
wollte ich eigentlich diskutieren dieses Mal.
Das machen wir den nächsten Mal.
Das machen wir dann, bevor wir jetzt hier das Thema uns verheizen.
Aber es ist trotzdem eine spannende Frage, ob da noch was passiert oder nicht.
Machen wir demnächst mal.
Genau.
Gut, dann kommt die spannenden Fragen werden hier diskutiert. Bei Defen und Chapitz.
Ja, wir haben es immer zuerst, weißt du, am Wochenende, es gab ja diese wunderbare Talkshow, Blasberg oder so, las ich, und der hat genau den gleichen Kram wie wir letzte Woche im Blog. Da ging es darum, ob man Abwrackprämien sollte und ob man Lufthansa, wie man die retten sollte. Und da gab es so ein Chapitz, das war dann
wer war der Chapitz?
Ich überlege gerade, ich hab nur die Kritik gelesen dazu. Das war irgendeine Intellektuelle, sagte, es kann ja nicht sein, dass wir Lufthansa ohne.
Achso, das war die Intellektuelle.
Ja, das war die Intellektuelle. Ja, logisch. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß, aber sie hatte einen ganz intellektuellen Namen. Also insofern.
Ich habe auch mal reingesappt, aber nur ganz kurz
durchgesappt. Das, was wir hier diskutieren.
Von Fridays for Future war auch eine dabei, die hat mir gesagt.
Was wir hier diskutieren, habe ich schon. Das machen die eine Woche später bei Blasberg. Ja. Also wer wissen will, was läuft in der Welt, der ist bei uns.
Ja, wir sind manchmal ganz früh dran. Weil die Abwrackprämie, das waren mal jetzt nicht die allerersten, die das diskutiert hatten. Müssen wir jetzt auch mal ganz.
Aber wir waren noch nicht die letzten, wie man gut.
Ja, man muss ja immer Themen finden. Also, ja, so eine Talkshow hat es ja auch nicht leicht in diesen Zeiten. Ne? Irgendwann sind das ja alle Themen durch.
Die Themen abgekratzt.
Aber wir haben heute wieder ein neues Thema gefunden.
Ich habe auch ein Bär der Woche. Das wäre auch mal ein spannendes. Bär der Woche. Meine Bär der Woche ist Preiserhöhung im Einzelhandel. Und ich bin ja hier der Schnäppchen. Du bist ja auch ein bisschen.
Natürlich. Ich bin auch immer der Einkäufer und so. Kaufe eigentlich immer nur Sonderangebote. Aber
siehst du, das ist. Das geht mir ähnlich, aber warum ich den als Bär der Woche habe, ich bin am Wochenende am 1-Euro-Shop vorbeigefahren. 1-Euro-Shop, wo jedes Produkt ja eigentlich 1 Euro kosten soll.
Wie der Name schon sagt.
Und jetzt stand da, alles für 1,10 € für unsere Zukunft. Und ich dachte so, hä? What? Also 10% Erhöhung im 1-Euro-Shop. Jetzt müsste eigentlich 1,10 € heißen. Und da merkte ich, da wird auf jeden Fall im Einzelhandel wird kräftig an der Preisschraube gedreht. Und ich hätte mich vorher schon drüber aufgeregt, im Kühlregal. Da hat ja der Preis für die Trinkmilch, so heißt es im Fachdeutsch, Trinkmilch, ist 6 Cent gestiegen oder 8% sind umgerechnet. Und zwar kostet die jetzt die Billigversion 79 Cent und die fettarme Version 71 Cent. Der Quark ist sogar 9% teurer geworden, kostet jetzt 75 Cent statt 69 Cent. Ich mache so ein bisschen die Angebotssache hier. Also ich könnte noch ein paar Produkte auch noch sagen. Die Sahne ist auch teurer geworden. Und was aber
der Salat auch übrigens.
Ja, kaufe immer so Romana-Salat. Obst und Gemüse ist auch also wahnsinnig teuer geworden.
Deutlich
und Fleisch auch. Also wirklich viele Sachen, auch wenn du über Schwarzwälder Schinken, früher gab es den für 1,99 € die Billigversion, 200 Gramm. 200 Gramm für 1,99. Jetzt kostet es 2,90 Euro.
Aber wir fangen jetzt nicht mit D-Mark-Zeiten mehr an, ne?
Nein.
Oder Ostmark. Ja.
Ja. EVP, Einheitsverbraucherpreis.
Ja, also es wird alles teurer. Wir haben jetzt auch darauf hingewiesen, dass Lebensmittel steigen werden.
Das kann man auch verstehen, teilweise. Aber was ich nicht verstehen kann, warum ich jetzt auch meinen Bär der Woche gebe, wenn du die Rohstoffpreise für Milch anguckst, da ist der Preis nämlich gefallen. Das liegt daran, dass nämlich der Export für Milch ist wahnsinnig gesunken. Es gibt weniger Nachfrage auch aus der Gastronomie für Milch, weil ja da nichts offen ist und auch Cafés und so weiter keine Milch nachfragen. Auf der anderen Seite ist aber das Angebot an Milch gestiegen, weil jetzt so die Kalbzeit ist, die Kühe kalben und dann gibt es mehr Milch, habe ich mir erzählen lassen, wäre so. Und der Rohstoff ist gefallen, aber der Preis ist gestiegen. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht, woran liegt das? Also wenn ich jetzt mehr im Supermarkt zahle, wer kriegt die Kohle dann? Kriegt das der Bauer? Nee, das nimmt sich der Einzelhändler. Und da sage ich, wehret den Anfängen, weil wir in Deutschland, wir sind ja das
da
Land,
kommt der Schuldensühne
wieder. Genau, wir in Deutschland sind ja dank unseres schottischen Temperaments, was das Kaufen anbetrifft, also der sehr preissensitiven Natur, oder manche mögen es auch Geizmentalität nennen, haben wir in Europa oder würde ich sagen fast weltweit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Supermarkt. Und das liegt nicht daran, dass die Produkte schlechte Qualität haben. Manchmal gibt es nicht die schönsten Tomaten oder sonst wie. Das verstehe ich ja auch. Oder Spezialitäten haben wir auch nicht. Und nicht in jedem Discounter ist eine Frischfleischtheke. Und da gibt es auch manchmal auch schlechte Qualität. Aber über die gesamte Sortiment haben wir wirklich eins der besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was man haben kann in Europa und der Welt. Und das liegt auch daran, dass der Supermarkt in Deutschland verdient wirklich fast niemand was. Und selbst Walmart aus Amerika ist mal nach Deutschland gekommen und versuchte hier den Markt aufzumischen und musste feststellen, bei diesem preissensitiven Machtkampf können wir nicht mitmachen, haben sich wieder zurückgezogen. Also es zeigt einfach, wie geil Deutschland für Lebensmittel ist. Und das müssen wir aufrechterhalten. Und deswegen sage ich, wehret den Anfängen. Und wir müssen aufpassen, dass die Supermärkte es nicht schaffen, uns einfach mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als sie eigentlich kriegen müssten. Ich habe nichts dagegen, wenn Rohstoffe steigen, wenn der Bauer mehr bekommt. Oder
ja,
sonst
aber der Einzelhändler hat auch höhere Kosten jetzt in der Krise.
Teilweise, ja.
Er muss seinen Verkäuferin teilweise Aufpreis oder
ja,
mehr bezahlen.
Er hat auch mehr Nachfrage. Er hat auch einen viel größeren Umsatz.
Mehr Angestellte teilweise, weil auch welche ausfallen. Er braucht sozusagen... Also von daher.
Er hat aber mehr Umsatz. Du musst einfach sehen, die Fixkosten, die er hat, natürlich steigt teilweise, es geht an der Kasse langsamer, er weiß ja, da wird langsamer kassiert, in der Kasse wird ja das Geld verdient oder verloren, weil es sehr, sehr, sehr lange der Zeit braucht. Aber trotzdem muss man sagen, der Einzelhandel versucht aus der Krise irgendeinen Profit zu schlagen und das finde ich wäre den Anfängen und deswegen mein Bär der Woche sind Preiserhöhungen im Einzelhandel. Da muss man immer genau gucken, was steckt dahinter und zahle ich das, bin ich das bereit zu zahlen.
Ja, aber ich glaube, wer möchte,
nicht,
dass die Aldi-Verkäuferin mehr Geld verdient, der muss schon auch mal bereit sein, ein paar Cent mehr zu bezahlen. Ja?
Du glaubst,
und
ernsthaft?
Ich glaube, dass die Deutschen jetzt auch zum ersten Mal bereit sind, auch weil sie einiges merken, was natürlich auch in dieser Krise schiefläuft, auch jetzt hier wieder in den Fleischfabriken in NRW und so weiter. Was eben auch sozusagen natürlich die Folge unseres Verbraucherverhaltens ist, ja, dass wir immer nur billig, billig, billig wollen. Und das ist natürlich auch Teil unserer Verantwortung als Verbraucher, muss man schon auch sagen. Ja?
Was ist denn in Amerika in den Fleischfabriken? Ist da alles billig, 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 lieber Dietmar? Das ist genau immer diese Propaganda, der du aufsiehst. Wenn du wenig zahlst, weil der Wettbewerb hoch ist, dann heißt es
ich
immer,
kaufe auch gerne günstig
Leute,
ein,
dann müssen
ne?
die Leute aber schlecht behandelt werden. Das stimmt definitiv nicht. Und es gibt einfach im Einzelhandel. Das Problem ist, dass du für eine Kassiererin oder für einen Kassierer, da brauchst du jetzt nicht die dolle Qualifikation. Und das ist anders, da gibt es auch keine Knappheiten, wie es beispielsweise bei Krankenschwestern oder im Gesundheitswesen oder bei Pflegekräften ist. Da verstehe ich, wenn die Preise steigen werden. Aber ich wohne in einer Marktwirtschaft und Marktwirtschaft hat immer mit Knappheiten zu tun, mit Angebot und Nachfrage. Und im Einzelhandel gibt es einfach keine Knappheit. Und wenn du willst, dass die Einzelhandelsverkäuferin mehr verdient, dann muss einfach weniger Leute wollen, die das machen. Und dann wird es automatisch höhere Preise. Aber dass du jetzt sagst, ach, wir machen mal einen kleinen Soli für die Kassiererin. Nee, das ist ein Preis, der ausgehandelt wird nach
ganz
Angebot
ruhig,
und Nachfrage.
Ganz ruhig, Brauner. Jetzt, wo du auf 50 zugehst, muss ich ein bisschen, ja? muss man ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen altersmilde, ja? Und ich meine, man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Es ist nach wie vor eine hohe Konkurrenzsituation im deutschen Einzelhandel, eben wegen der Discounterstruktur Aldi und Lidl und die Rewes und alle mit ihren eigenen Marken. Also ich finde, da muss man jetzt ja nicht. Aber das sind auf jeden Fall sind das inflationäre Tendenzen und ich glaube schon auch, dass es sozusagen die demnächst dann die Inflationsraten auch ansteigen werden. Jetzt wirkt ja noch dämpfend, dass auf der anderen Seite die Ölpreise, die Spritpreise, die Heizölpreise Eiweiß und dergleichen alles fällt, was ja einen wichtigen Anteil im Warenkorb hat, aber die Lebensmittelpreise und so weiter, die erstmal ansteigen und deswegen kann es schon dazu führen, dass die Inflation dann demnächst, auch wenn es dann wieder aus der Krise rausgeht und das Konsumverhalten wieder anzieht, dann auch sozusagen inflationäre Zeiten geben wird. Können wir gut vorstellen.
Ja, und dann ist der Realzins, das ist ja der Zins abzüglich Inflation, wird noch negativer werden.
Genau.
Dann wirst du sagen, das war ja schon immer so.
Nein, aber ich meine, der Deutsche muss halt einfach mal sein Geld rentierlich anlegen. Es gibt kein, noch nicht mal im Grundgesetz ein Recht auf rentierliche Zinsen. Ja, das muss
aber
man
einfach nehmen. Eigentumsrecht.
Eigentumsrecht aber nicht. Das heißt ja, aber nicht, dass du Zinsen auf dein Bargeld kriegst, auf dem Konto.
Es ist so,
verdammt nochmal.
Es ist aber auch nicht so,
das ist auch kein Gewohnheitsrecht.
Es ist aber nicht so, dass dein Bargeld weniger wert werden muss, Dietmar.
Aber
das steht da nicht drin. Es steht nicht drin, dass du durch den Minuszins Leute enteignen darfst.
Real-Minuszinsen gab es über lange Strecken in den 70er, 80er Jahren zu Zeiten der heiligen Deutschen Bundesbank. So.
Ja, aber nur kurze Phasen, nicht die ganze Zeit.
Mittlerweile muss ich es rumgesprochen haben, wer immer noch meint, er muss sein Geld auf dem Konto parken, muss halt dann einfach Negativzinsen in Kauf nehmen. So, da kann ich ihm auch nicht helfen.
Aber und auch
wenn er rentierlich sein Geld anlegen will, dann muss er halt in Sachwerte gehen, dann muss er halt Aktien kaufen, Immobilien kaufen, dann muss er halt ein bisschen Krebs investieren und auch möglicherweise ein bisschen bereit sein, auch ins Risiko zu gehen. Ja. Das hilft halt alles nichts. Ja? Der Zins ist der Preis des Geldes und wenn es zu viel Angebot gibt, weil der deutsche Michel halt einfach nur sparen will und Angst sparen will und es keine Nachfrage gibt.
Weil die EZB nicht viel Geld in den Marktkreislauf bringt.
Die EZB kauft auch italienische Staatsanleihen, ja. Da sind die Zinsen nicht negativ. So, also das ist einfach ein speziell deutsches Phänomen auch, dass hier die Zinsen negativ sind, weil vor allem die Deutschen auch extrem viel sparen und sparen wollen. So, vielleicht können wir das Thema jetzt mal abhaken, weil das eigentlich gar nicht unser Thema ist heute.
Ja, viele Diskussionen.
So, ich habe einen Bullen der Woche.
Ich bin auch so ein bisschen krawallig, muss ich gestehen.
Ja, das bist du. Ja. Bist du nicht ausgelastet.
Hat auch die Familie zu Hause schon gemerkt.
Das Homeschooling, ja. Ja, das zehrt an den Nerven.
Das zehrt wirklich an den Nerven. Man ist da wirklich näher am Krawall dran. Weil es funktioniert zu Hause bei der einen Schule so ein bisschen mittlerweile, aber bei der anderen Schule geht überhaupt nichts los. Und du denkst so, ich sag denen, mach doch mal dies. Nee, geht nicht. Ich sag, dann mach doch mal das. Nee, unsere Lehrer können sich nicht treffen. Und du denkst dir so,
und dann wirst und der arme Defner muss es jetzt ausbaden.
Ja, Podcast, du musst es ja ausbaden. Meine Frau auch schon. Ihr redet nicht mehr über Schule, heißt es dann immer. Ich so, okay. das ist ein sehr emotionales Thema.
Muss ich ehrlich sagen, ja, also mein absolutes Mitleid. Da bin ich echt froh, dass ich in dem Fall hier
der Phase
nicht homeschoolen muss. Ja? Dass ich da relativ relaxes habe. Ja. So, ich habe einen Bullen der Woche mitgebracht. Mal wieder eine Aktie. Wir haben ja auch wenig über Aktien gesprochen zuletzt. Und eine Aktie, die ich selber im Depot habe, ganz ehrlich, dazu gesagt, gleich mal vorausgeschickt, als quasi Interessenskonflikt, also als internen Hinweis. Und es ist eine Aktie, die möglicherweise auch von der Krise profitieren könnte. Ich habe sie jetzt als Bullen der Woche ausgewählt, weil sie gestern an der Wall Street einen Sprung von 29% gemacht hat. Das ist die Aktie von Jumia Technologies. Ja,
hab ich aus hier dem auch Hause?
Schon. Aus dem Hause Rocket Internet.
Yeah! Danke,
der großen Startup-Schniede. Ja, die Podcast-Hörer, die schon länger dabei sind, können sich erinnern, dass ja das auch eine meiner Lieblingsaktien ist, die ich auch immer noch habe, die allerdings ganz schwach performt hat, muss man sagen. So, aber Rocket Internet übrigens hat sich mittlerweile verabschiedet, ist nicht mehr investiert in Jumia. Jumia schreibt sich übrigens mit J-U, Jumia Technologies, ja, aber spricht sich so afrikanisch aus, Jumia. So,
und das Kürzel ist J-M-I-A. Mhm. Jumia.
An der Wall Street.
Jumia.
Ja. So, und wird ja auch gerne genannt das Amazon Afrikas. Also, worum geht es bei dem Geschäftsmodell? Ganz kurz, es ist eine Online-Plattform für Afrika, ist in 13 Ländern in Afrika aktiv als E-Commerce-Plattform und zwar als Marketplace auch, wo zum einen Jumia selber Waren anbietet, aber auch Drittanbieter auf diesem Marktplatz Waren offerieren können. Dann hat Jumia auch sowas wie eine eigene Logistik, also eigene Lieferdienste, weil sie ja auch festgestellt hatten, dass Post und dergleichen in Afrika eben sehr wenig ausgeprägt ist. Deswegen haben sie da eine eigene Logistik auch hochgezogen teilweise. Und sie haben auch ein eigenes Fintech-Angebot, also einen eigenen Bezahldienst, Jumia Pay. Heißt ja ähnlich, wie es eBay damals mit PayPal gemacht hat. und damit sie eben auch ihren Kunden dann kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Gestern ist die Aktie angesprungen, 29%, nachdem es eine Nachricht gab, dass man mit Mastercard jetzt die Kooperation verstärkt und hier auch 10% Rabatt anbietet. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt für diesen Kurssprung von 29% verantwortlich war. Es gibt bei Jumia morgen am Mittwoch, also wir zeichnen ja an diesem Dienstag, den 12. Mai auf und am 11. Mai ist die Aktie angesprungen an der Wall Street und am 13. Mai, da gibt es dann Zahlen von Jumia und möglicherweise gibt es hier jetzt die Spekulation, dass sie vielleicht etwas besser ausfallen können oder als erwartet. Man muss einfach sehen, dass Jumia hat einen sensationellen Absturz hinter sich. Die Aktie kam letztes Jahr, wurde ja von Rocket Internet eben an die Börse gebracht, nicht in Deutschland wie bei vielen anderen Rocket-Beteiligungen, sondern eben an die Wall Street, an die NYSE. Hier gab es erstmal sehr, sehr viel Aufsehen. Die Aktie kam für $14,50 an die Börse. Sie notiert jetzt aktuell nach diesem Kurssprung bei knapp $5,90, ja. Und sie war im Tief auch schon bei $2,50 ungefähr. Sie war aber im Hoch. Also nachdem sie an die Börse kam zu 14,50, schoss sie innerhalb von 3 Handelstagen hoch, hat sich verdreifacht fast, bis auf $48 sowas in dem Bereich. Und dann war das natürlich eine ganz große Blase, weil da so viel Fantasie und alle, das Amazon Africas und so weiter, riesen Hype darum und alle haben hier wahnsinniges Zukunftspotenzial gesehen. Und wie oft, wenn solche an alle reinrennen, wenn es solche Blasen gibt, dann platzt sie ganz schnell. Vor allem angestochen wurde sie dann von einem Hedgefonds von Citron Research, Andrew Left, bekannter Hedgefonds-Manager auch, und der ein Research rausgebracht hat und die als den größten Betrug, den er jemals gesehen hätte, bezeichnet hat und gesagt, ja, und die hatten hier Zahlen, Benutzerzahlen gefälscht, die sie vorgelegt haben und so weiter und so fort. Also das war der Vorwurf, der damals auch dann Jumia zum Absturz brachte, und die Aktie kam jetzt immer mehr unter Druck und jetzt eben auch nochmal durch die Krise natürlich nochmal richtig nach unten verprügelt. Aktuell hat die Aktie eine Bewertung von, also die Firma insgesamt, von $225 Millionen noch. Sie war einst das erste Einhorn Afrikas, da spricht man davon, wenn über $1 Milliarde die Bewertung geht, und ist jetzt eben wieder deutlich darunter. Die $225 Millionen, die entsprechen ja ungefähr dem, was man eigentlich zum Börsengang angenommen hat damals, das waren knapp 200 Millionen. So, und jetzt muss man eins ganz klar sagen, wir geben hier sowieso keine Anlagetipps. Das immer wieder, ja, sagen wir ganz deutlich, auch wenn wir über Aktien sprechen oder sagen, was wir selber haben oder Bitcoins hier und da, sind immer nur Anlageideen. Ja, das gilt auch für diesen Fall. Ich sage es nochmal, ich habe die Aktie selber, weil ich davon überzeugt bin. Aber das ist eine extrem riskante Anlageidee. Und das sollte man sich wirklich dann auch, wenn man an dieser Idee Interesse hat, irgendwie auch genauer anschauen, nochmal Artikel dazu lesen, vielleicht die Zahlen abwarten, die da morgen kommen, sich das Ganze anschauen. Denn das Riskante vor allem an Jumia ist ja, dass sie noch nicht profitabel sind. Und wir wissen es, wenn Unternehmen nicht profitabel sind, dann können ihnen auch irgendwann das Geld ausgehen. Und das kann bei Jumia auch ganz schnell gehen. Die haben nicht mehr so richtig viel Geld in der Kasse. Im letzten Jahr 250 Millionen ungefähr verbrannt. Und und das ist die große Befürchtung. Wenn die jetzt nicht zeitnah irgendwie in die Profitabilität kommen, dann könnte ihnen möglicherweise das Geld ausgehen. Und deswegen ist natürlich auch die Aktie so niedrig. Auf der anderen Seite meine ich jetzt, was für Jumia spricht, sie haben eine starke Marktstellung in Afrika. Wir haben gesehen, dass in der Corona-Krise jetzt überall auf allen Erdteilen, in China zuerst mit Alibaba und den dortigen Online-Händlern, aber jetzt gerade auch in Amerika und Europa natürlich mit den großen Playern wie Amazon, all diese Plattformökonomie und vor allem die Online-Händler profitiert haben. Und Jumia hat in den Märkten, in denen sie aktiv sind, eine gute Marktstellung. Übrigens, Sitz ist offiziell in Berlin des Unternehmens. Sie zahlen auch hier Steuern, weil sie ja eben hier aus dem Rocket-Hause kommen. Und ja, das könnte für die sprechen, und dass natürlich der Onlinehandel auch in Afrika zunehmen wird und möglicherweise eben auch durch die Krise dann zusätzlich befeuert wird. Sie hatten ja auch viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, kontaktlose Bezahlen, ganz wichtiges Element. Sie haben auch mit was Racket Bank Kaiser irgendwie Kooperationen, dass sie auch Sanitär und Reinigungsmittel dergleichen alles dann zur Verfügung stellen. Also, aber wie gesagt, das ist ein extrem, nur nochmal, ich wollte es nochmal ganz deutlich mit Großbuchstaben, es extrem riskant. Nicht, dass dann einer sagt, hier, hallo, der Defner hat gesagt, oh, keinesfalls. Ne? Das ist einfach nur eine Idee. Aber ich finde es eine interessante Idee, die übrigens in Deutschland irgendwie, ich habe, gibt wenig deutschsprachige Artikel über Jumia. Wird hierzulande nicht so gecovert. Ich habe von The Motley Fool, die haben die neulich mal genannt, als sozusagen Empfehlung von innerhalb von 3 Aktien unter $10, die über möglicherweise hohes Potenzial verfügen, aber sonst hört man wenig über die. Und ja, am Mittwoch gibt es Zahlen. Ja. Kann man sich mal interessenshalber angucken, aber ich finde es ein interessantes Geschäftsmodell. Ja.
1 Billion billiger als Amazon. Und wenn sie das Amazon Afrika ist, dann kriegst du sie für 1 Billion günstiger.
Und ich weiß, ich habe ja immer noch dieses Trauma. Ich habe ja dieses Trauma, Amazon-Aktie zu $10 verkauft zu haben, nachdem ich sie für $5 gekauft habe und sie heute bei 2.410 Euro damals, irgendwas in dem Bereich, also vor einer 200-fachung verkauft zu haben. Und irgendwie denke ich immer, man müsste doch irgendwie mal wieder so ein neues Dings entdecken. Aber kein, also es ist, wie gesagt, keine Garantie, hohes Risiko, dass die es schaffen. Es kann ja auch sein, dass eines Tages dann Amazon selber den Markt dort aufrollt, Alibaba oder sowas. Das kann alles passieren. Aber die Tatsache, dass Rocket übrigens ausgestiegen ist, muss nicht unbedingt ein Fehler sein.
Ein gutes Zeichen,
weil die haben eigentlich ihre ganze Erfolgsbeteiligung, Zalando, HelloFresh, die ja jetzt durch die Decke gehen hier in dieser Krise, ne, diese Kochbox-Versender und auch Delivery Hero sehr, sehr früh verkauft und haben die eigentlich die großen Gewinnphasen dann, nachdem sie an der Börse waren, nicht mitgenommen.
Ja. Julia. Ich habe sogar mal geguckt, es gibt sogar ein paar Analystenkommentare. 3 kaufen, 5
bei Bloomberg
halten. Ja, Jumia, Jumia. Und es gibt auch von der Berenberg Bank was. Das Kursziel, durchschnittliche Kursziel ist ein bisschen unter dem aktuellen Preis. Aber die Analysten bei so kleinen Werten rennen meistens hinterher. Aber ja, aber es ist ja interessante Idee. Und das passiert dem Defner nicht nochmal, die zweite Amazon. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden das uns angucken. Und vielleicht kommt es irgendwann erst mal auf 1 Milliarde hoch. Das ist ja noch 1 Million.
Ja, das wäre ja dann so. Das wäre ja noch Vervierfachung. Und dann wäre sie, also.
Ja, die Market Cap ist schon bei 400 irgendwas, nur wenn du das Cash mit dazu rechnest, den Enterprise Value bist du jetzt bei 200, das kannst du dir alles.
Ach so.
Ja, der Market Cap ist
schon. Das hast du bei Bloomberg?
Irgendwas. Ich habe eben mal geguckt, ja.
Siehst du, bei meinem Reuters hat es aber die Market Cap mit 225 ausgewiesen. Jeder rechnet da immer anders.
Jeder rechnet anders.
Ja, aber das ist immer, man sieht, aber gut, dass wir hier zwei Seiten haben. Ja.
Wie immer.
Ich habe leider keinen Bloomberg. Ja. Das ist, Bloomberg ist natürlich die Bibel. Der.
Das ist gut. Kommen wir
gut, zu meinem. Du hast auch noch einen Bullen, ja?
Ja, meiner fällt etwas knapper aus. Den kennt man auch schon. Haben wir auch schon
hier diskutiert. Ja, einer unserer Lieblinge hier.
Seine Liebling und ist, wie gesagt, das ist die Aktie, die mit dem Bitcoin korreliert. Hoch korreliert und zwar auch hoch und runter. Seit einem Jahr läuft die mit dem Bitcoin immer hoch und runter. Es handelt sich um die Aktie von Beyond Meat. Beyond Meat, das ist dieser Anbieter von fleischloser Burgern, Soßen, Hack und was es da alles gibt. Und die ist jetzt wieder ganz groß, wieder hat so ein kleines Revival erlebt. Und ist jetzt 8 Milliarden Dollar schwer, also nur schon im Milliardenbereich. Das ist 11,4 Mal Umsatz. Das ist schon relativ teuer. Also auch das, wenn ich das jetzt erzähle, ist keine Kaufempfehlung. Es ist eine sehr teure Aktie und da muss die auch erst reinwachsen. Aber die Chance, dass sie reinwächst, ist jetzt nochmal gestiegen, nämlich mit dieser Fleischkrise, die wir derzeit erleben in Amerika. Weil ja in den Schlachthäusern, die haben sich ja in Amerika gerade zum Hotspot des Virus entwickelt, weil da die Menschen. Nicht nur in Amerika. Aber in Amerika sind fast alle Schlachthäuser betroffen. Da gibt es mittlerweile bei Wendy's, das ist so eine Burgerkette, gibt es kein Fleisch mehr. Die haben dann so Schilder draußen hängen, tut uns leid, haben wir nicht mehr. Und in Deutschland gibt es ja noch Fleisch, das ist ja noch nicht so schlimm. Und das liegt halt daran, dass die Leute eng an dichter sitzt, stehen, Fleisch schneiden, was machen. Und das ist natürlich für so ein Virus die perfekte Brutstätte. Und das ist für die Fleischlosindustrie natürlich eine Chance, weil viele Leute, die möglicherweise bisher noch so drauf geguckt haben, will ich das machen, denken jetzt vielleicht, na gut, probiere ich es mal aus. Einfach aus Mangel an einem Originalburger sagst du, kaufe ich halt mal das Nachgemachte. Und diese Beyond Meat war ja nie für Vegetarier oder für Veganer geschaffen, also die Leute kein Fleisch, sondern für Flexitarier. Das sind die Leute, die sagen, okay, ich muss nicht immer Fleisch essen, aber ich mag den Geschmack, ich mag das Bissgefühl, das Mundgefühl, was es alles gibt mit dem. Und das haben die ja komplett nachgebaut. Und vielleicht kommen jetzt viele Leute einfach aus ja, Mangel von echtem Fleisch zu Beyond Meat. Und das ist die große Idee dahinter. Die haben jetzt auch schon großartige Zahlen vorgestellt. 142% ist der Umsatz gestiegen zum Vorjahr im ersten Quartal. Und das könnte jetzt sogar noch weiter nach oben gehen. Und das trotz Krise, obwohl ja viele Restaurants und viele Ketten auch geschlossen sind, haben die das geschafft, weil sie in allen Tiefkühltruhen mittlerweile distribuiert werden, auch in Deutschland, beispielsweise bei Lidl und bei Kaufland, kannst du die kaufen. Mhm. Sind aber teurer als die Originaldinger.
Wollte ich gerade sagen. Ich habe mir neulich welche bei Lidl jetzt aus dem Tiefkühlregal geholt. Die kosten ja wirklich 2 Patties 5,99 oder sowas, ne?
4,99 dachte
ich. Nee, ich habe 5,99 bezahlt. Gibt es hier auch schon eine Inflation.
Also,
und zwar doppelt so viel wie der Lidl, die Eigenmarke. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und die hatten wir auch geholt, die kosten 2,99. Die heißen auch irgendwie was mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist. Aber die sind ja im Kühlregal, die Beyond Meats im Tiefkühlregal.
Genau.
Und muss sagen, also die Eigenmarken von Lidl da, die waren vollkommen ausreichend und waren wunderbar auf dem Grill. Also ich habe jetzt noch die Beyond Meat liegen immer noch in der Gefriertruhe für Notzeiten.
Wie, du hast die Fleisch?
Ich habe mal die Lidl-Veganen.
Die Ersatzburger? Die Ersatzburger,
genau.
Der schmeckt ja gar nicht.
Echt?
Der Lidl, wow.
Wir fanden den alle
das
super.
Das ist, wie hießen die denn gleich? Der Next Level Burger.
Genau, Next Level Burger. So
Next
hieß
Level,
er.
Der war ja.
Ja.
Gut, dann probier mal den Beyond Meat. Das ist ein Dreh. Das ist eine ganz neue.
Die großen Feiertage auf.
Und auf jeden Fall, aber was du jetzt halt siehst, dieser Spread zwischen Fleisch und Fleischlos, der wird sich einengen, weil Fleisch wird relativ sicher wird es teurer werden, alleine durch die Krise. Und weil wir Menschen feststellen, dass unser Verhältnis Tier-Mensch. Das wird sich verändern und viele Leute, die jetzt noch sagen, oh, ich esse Fleisch und denen es einfach bisher egal war, ob sie Fleisch essen oder nicht, werden jetzt vielleicht auch umdenken durch diese ganze Krise. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Effekte nachfrageseitig und angebotsseitig sich so verschieben, dass möglicherweise aus einer Nische, was die Beyond Meat hat, vielleicht was Großes wird. Und vielleicht wird es, und jetzt komme ich auch zu so einer großen Sache, das Amazon der Ernährung. Denn wenn die Krise eines ist, das kann man ja sagen, werden Trends verstärkt. Und der Trend zu fleischlos war ja schon einer, der schon angefangen hatte. Und vielleicht wird er durch die Krise nochmal richtig verstärkt. Und dann haben wir das Amazon des Essens. Und Essen ist ja auch, Nahrung ist ja auch so ein bisschen mit Technologie. Und Beyond Meat ist ja der klassische Tech-Anbieter, was Ernährung anbetrifft. Und deswegen ist das mein Bulle der Woche. Und wer mal fleischlos ist, also wer Fake-Hack haben will, das gibt's jetzt auch von Incredible Foods. Das ist die Konkurrenz. Das gibt's bei Edeka, glaube ich. Und das ist wirklich, das schmeckt wie eine Bolognese. Das ist genau so. Und da muss kein Tier für sterben. Und selbst die
aber
Kinder...
Aber von dem Lidl-Dingens da, von dem, wie heißt der nochmal?
Next Level.
Next
gibt's
Level
auch Hack.
Gibt's auch Hack.
Ja, aber ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe nur den Burger, den fand ich nicht so toll.
Aber den Burger wirklich als
aber es ist auch teuer. Es kostet auch dann, das Hack kostet doppelt so viel wie das Fleischhack.
So,
aber
einmal gemischtes Hack bitte hier bei Herrn Schäpitz. Auch das gibt's in unserem Podcast. Ja, haben andere keine exklusiven Rechte dran am gemischten Hack. Nein, aber ich bin echt bei dir. Also wir haben auch wirklich zu Hause drüber geredet und meine Freundin sagte auch, also es gibt immer weniger Grund, sie ist eigentlich schon fast Vegetarierin, also sozusagen Fleisch zu essen. Und wenn man jetzt wirklich diese Berichte aus diesen NRW-Schlachthäusern und Unterkünften für die osteuropäischen Arbeiter und Metzger und da gesehen hat, dann sieht man einfach, wie unter unmenschlichen Tieren unter unmenschlichen Bedingungen einfach hier die Fleischerzeugung auch in Deutschland und in anderen Ländern sicherlich noch viel schlimmer dann läuft. Und es ist einfach, ich glaube, dass viele einfach umdenken werden in dieser Krise und immer weniger Fleisch essen. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu, ja. Und es gibt so viele, ich weiß nicht, ob jetzt da immer Beyond Meat Burger dann essen würde, aber es gibt ja so viele Alternativen, muss man wirklich.
Incredible Foods und so. Es gibt ja Konkurrenz, die ist ja auch. Ja. Komm mal, probieren. Ich finde, das Hack finde ich von denen sogar noch besser.
Mir stößt das immer so ein bisschen auf, muss ich sagen.
Tut's
also
danach.
Diese Zusatzstoffe, die da drin sind und so weiter.
Wenn
das hatte ich auch schon beim Beyond Meat. Ich habe einmal an mir so einen Imbiss geholt, ja. Und es ist irgendwie so, irgendwie esse ich dann doch lieber Käse und Salat, was auch immer, irgendwie was anderes. Aber da sind schon einfach viele auch Zusatzstoffe mit drin und Geschmacksverstärker und dergleichen, was man so ein bisschen...
Gut. Okay. Aber es wird bestimmt, wie Technologie so ist, wird sie besser. Und
bestimmt,
insofern bin ich...
Ja, und vor allem, ich habe es auch ein bisschen bereut, dass ich da nicht irgendwie mal zwischenzeitlich, die Beyond Meat Aktie wurde ja auch abgestraft in der Krise, wie alles gefallen ist, ja. Das waren ja wirklich die Sonderangebote, die war ja auch unten, glaube ich, auf 45 oder sowas Dollar und hat sich jetzt auch seitdem wieder verdreifacht.
126.
Ja. Also
ja. Aber es ist schon wieder teuer. Es ist wie gesagt, ja, elffach Umsatz. Wieder, da musst du schon davon ausgehen, dass sie wirklich das Amazon der Ernährung
oder
werden.
Oder das sonst Tesla ist das, der Ernährung. Eigentlich passt Tesla. Der Tesla-Vergleich viel besser.
Stimmt.
Weil Tesla ist ja eben ein Technologieanbieter, der irgendwie
konventionelle Technologie
disruptiert durch neue Technologie, die auch aber herstellen muss. Weil Amazon ist ja ein Plattformanbieter. Das ist ganz was anderes. Das kann man nicht so direkt vergleichen. Aber ich finde, man könnte sagen, wird Tesla das...
Beyond Meat,
das Tesla der Fleischbranche, das ist die große Wette. Und
Tesla
ja,
ist...
Die Tesla-Aktie läuft mir ja auch wieder davon. Ich bin ausgestiegen, jetzt sind schon wieder über $800. Man sollte eigentlich bei den Dingern einfach immer dabei bleiben und nicht immer meinen, man kann da mal schnell rein und raussteigen und kommt da wieder günstiger rein. Aber
Tesla ist 150 Milliarden, also kannst du noch irgendwann. 20 Mal kann Beyond Meat, kann sich noch verzwanzigfachen, wenn es das wird. Gut, egal, jetzt haben wir so viele. Die Leute klingen wahrscheinlich schon die Ohren von den ganzen Zahlen.
Jetzt bitte mal die Durchschnittszahl errechnen.
Auch das ist ein risikobehaftetes Investment und war keine Kaufempfehlung.
Wir geben hier grundsätzlich keine Anlageempfehlung.
Nur
wir sagen es noch, nur Ideen. Ja, und jeder handelt auf eigene Verantwortung, weil auch für Anleger gilt Freiheit und Verantwortung, die gehören zusammen. Genau. Die Zeit ist ja auch schon wieder weit fortgeschritten.
Ja, wir haben Minute 48, kommen wir zum Thema, würde ich sagen.
Ja.
Es geht um Bill Gates. Oder insgesamt geht es um, wir haben ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, um Reich. Und Bill Gates ist ja zu so einem,
mach doch mal
zu so einem Art nur satanischen Gates, Symbol für die Verschwörungstheoretiker jeder Couleur geworden.
Ist gut.
Er will die Pandemie nutzen, um entweder die Weltherrschaft zu ergreifen oder von langer Hand eine Entvölkerung des Planeten umsetzen.
Und Chips zu implantieren, hast du
vergessen.
Um
die Leute zu sehen, wo sie rumlaufen.
Zu steuern.
So ist es. Soweit so abstrus und auch so falsch, wo aber auch bei mir so ein bisschen Unbehagen sich breit macht, ist die Frage. Und da geht es ja dann um was anderes. Bill Gates hat ja 108 Milliarden Dollar, ist er ja reich und schwer. Und die Frage ist, er macht jetzt was Gutes für die Welt, das tut er. Aber ist nicht die Sachen, die Reichen machen, also nicht nur Bill Gates, sondern auch andere Reiche.
Wenn sie Bill Gates machen.
Ist das die Frage? Da geht es ja um darum, die Frage, die Forschung gegen Viren oder Impfstoffe und so weiter. Ist das nicht eine Aufgabe, die der Staat machen soll? Und die Frage ist, sollen das Private machen, die dann natürlich auch vorgeben, wofür wird geforscht, welche Länder werden da genommen und so weiter. Und das ist ja was Individuelles, hat ja nichts mit Demokratie zu tun. Was er macht zwar Gutes für die Welt, aber er macht es nicht demokratisch. Und die Frage ist, das stelle ich mir nicht nur bei Bill Gates die Frage, sondern auch bei anderen, die uns versuchen, in den Weltraum zu bringen und sonst was. Ist es nicht besser was für den Staat, das zu machen? Und der soll das Geld ausgeben und die Reichen sollen lieber Steuern zahlen und sollen so viel Steuern zahlen gegebenenfalls, dass der Staat genug Mittel hat, um diese basalen Sachen wie Virusforschung, Impfsachen, Pandemieplanung und so weiter, ist es nicht besser in öffentlicher Hand, unter demokratischer Legitimität und unter Aufsicht auch des Wählers, ist das natürlich eine bessere Hand. Und deswegen würde ich sagen, ich hätte es lieber, wenn das nicht Leute wie Bill Gates bräuchte, die dann der WHO mal eben 367 Millionen spenden, was ja ein Riesenbetrag ist, was ja auch toll ist, aber trotzdem, wenn auf einmal Bill Gates der zweitwichtigste Zahler der WHO ist, dann nimmt er natürlich auch Einfluss drauf. Und ich habe ihn nicht gewählt und ich möchte möglicherweise gar nicht das, was Bill Gates will. Und das ist das Risiko. Und deswegen sage ich, dieses ganze Mäzenatentum oder das ganze die Spendenfreude, das Philanthropische, sehe ich nicht so positiv. Ich würde es lieber gut finden, wenn die reichen Leute Steuern zahlen und der Staat das dann macht und nicht die Philanthropen. So.
Die Philanthropie übrigens ist... Habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich im Griechischen nochmal, meine Freundin hat mir auch geholfen, weil die hat Altgriechisch in der Schule gehabt. Oh. Ja. Philanthropie.
Ich war nur auf einer Gesamtschule.
Die Liebe zum Menschen. Ja.
Oh.
Und oder die Menschenfreund, ein Philanthrop ist ein Menschenfreund oder einer, der die Menschen liebt und aus Liebe zum Menschen handelt. Das sind Philanthropen, wie eben Bill Gates einer ist. Und es geht ja um die Bill und Melinda Gates Stiftung, die er zusammen dann mit seiner Frau ins Leben gerufen hat. Das nochmal als Hintergrund. Und eben die größte wohltätige Stiftung der Welt ist mit Einlagen von knapp 47 Milliarden Dollar aktuell und die haben drei Ziele. weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Bekämpfung von extremer Armut und die Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Informationstechnologie. Und sie haben schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben, gespendet in andere Projekte, eben immer wieder 36 Milliarden Dollar in Projekte investiert und das in 50 Bundesstaaten in den USA und über 100 Länder der Welt. Die haben 1.400 Mitarbeiter in der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also das ist jetzt nicht so ein Familienbetrieb mit zwei Personen, die dann hier wohlfeil ihr Geld verteilen. Also ein Riesenunternehmen. Und ja, und sie unterstützen alle möglichen, auch eben Organisationen wie die WHO, richtig genannt hier, der Beitrag. Das war das Jahr, ein Jahr, der letzte Zeitraum. Ne?
2018, 2019, genau.
Genau. Ja. Deswegen wird er oft attackiert als derjenige, der die WHO lenkt. Aber man muss sagen, zweitgrößter Zahler nach den USA. Ja. Und Trump hat ja angekündigt, er will jetzt nicht mehr in die WHO einzahlen.
Ach, gut, dann weißt du, wer der größte Zahler ist.
Ja, aber dann muss ich sagen, sein, dass es überhaupt noch jemanden gibt, ja, wenn deine demokratisch legitimierten Führer wie Herrn Trump dann aussteigen aus irgendwelchen willkürlichen Gründen, persönlicher Beleidigung, Weltverschwörungstheorien oder was auch immer Herrn Trump dann schreibt. Und das ist für mich das Hauptargument eigentlich dafür, dass wir solche Leute brauchen, auch als Korrektiv für die Politik und für die Demokratie, weil es klingt ja bei Herrn Chapitz immer so toll, die Demokratie ist das unfehlbare, allwissende, die große Massenintelligenz, ne? Aber so ist es ja leider nicht.
Selbstregulierend auch, das ist das Schöne.
Ja, aber wir sehen ja immer wieder, in welche Abgründe es führt, und Trump ist ja gerade das beste Beispiel, und das beste Beispiel ist das Versagen der Trump-Regierung gerade in dieser Krise, und da muss man halt sagen, und dagegen Bill Gates, der im Jahr 2015 eben schon vor einer Pandemie in diesem Ausmaß gewarnt hat, der dieses Szenario eben schon so vorhergesehen hat und sich heute nur vorwirft, dass er nicht noch deutlicher und lauter gewarnt hat. Im Gegensatz zu Trump, der, obwohl es ja schon, und da gibt es einen guten Artikel jetzt auch nochmal bei Welt, wo jetzt nochmal dieses ganze Versagen der Trump-Regierung aufgezeigt wird, bis dahin, dass es jetzt ja das Coronavirus quasi im Weißen Haus angekommen ist und dass ein neuer Seuchenherd geworden ist, ja, wo sozusagen der zum Beispiel die Pressesprecherin von Pence infiziert ist und eben andere vorher schon, die nahe an Trump auch dran waren, wie man sieht, dass da überhaupt keine Abstandsregeln eingehalten werden, wie man sieht, dass zum Beispiel Pence und Trump überhaupt nicht getrennt sind, also wie in anderen Krisen, die dürfen ja normalerweise nie in einem Flugzeug fliegen oder was auch immer, weil man sagt, einer muss ja den Staat noch weiterführen können, wenn ein anderer verletzt wird oder dergleichen. All diese Vorsichtsmaßnahmen spielen da gar keine Rolle. Das ist nur ein Beispiel für das Versagen. Der Höhepunkt ist für mich sowieso dieser Spruch als Trump-Empfänger: Man soll doch einfach Desinfektionsmittel injizieren, und das von einem demokratisch gewählten Führer, der solche Ideen aufs Tableau bringt. Da ist mir dann wirklich einer wie Bill Gates lieber, der demokratisch vielleicht nicht legitimiert ist, aber der sein eigenes Geld einbringt, der 95% seines Vermögens, das hat er versprochen, dieser Stiftung nach und nach übertragen will, und der damit keine kommerziellen Zwecke erfüllen nachstreben will, sondern die Bill Gates ist ja ein Non-Profit-Unternehmen, also all das, was die Stiftung auch verdient mit Geldanlagen, sind ja teilweise eben auch investiert, und das eben auch wiederum vor allem die Medikamentenforschung zu unterstützen. CureVac, eben dieses deutsche Unternehmen, das hier auch einen Impfstoff mitentwickelt, ist ja auch ein Investment der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und solche weitsichtigen Mäzene, Investoren, Spender, Big Spender, die brauchen wir unbedingt als Gegengewicht für die Politik, weil die Demokratie, die schielt vor allem auch immer auf die nächsten Wahlen. Und ich meine, gerade was Bill Gates in Entwicklungsländern tut, ja, die Entwicklungshilfe, Etats der Länder, ich weiß gar nicht, wie der hoch in Amerika ist, der ist ja winzig, ja, aber selbst in Deutschland sind das ja alles sehr, sehr geringe Etats, weil natürlich wird die deutsche Regierung Regierung und wird Trump nicht von afrikanischen Wählern gewählt, sondern man guckt immer mit den sozialen Wohltaten, dass man natürlich das eigene Wählervolk beglückt. Ja, das sieht man in der Rentenpolitik in Deutschland und dergleichen, wie hier vieles dann auch teilweise versandet. Ja, demokratisch legitimiert, aber demokratisch legitimiert heißt auch immer, man bedient sein Wahlvolk und das ist nicht unbedingt das, was dann der Welt insgesamt nutzt. Und deswegen ist es gut, wenn die Reichen, und ich bin dankbar für jeden Reichen, der sein Geld spendet, wohltätig einsetzt. Sie könnten ja auch Yachten davon kaufen, wie andere es tun und das Geld versaufen und sich 10 Luxusjets, was auch immer, und Luxusjachten bauen lassen. Aber Bill Gates investiert sein Vermögen und tut Gutes damit und rettet viele aus der Armut und rettet viele, also gerade Arme. Sie haben ja große Impfprogramme gerade für Kinder aufgelegt, weil sie sagen, da kann man Arme und Reiche gleichermaßen Kinder schützen mit einem ganz einfachen Programm. Also es wird viel Gutes getan eben von dieser Stiftung und das muss unbedingt so erhalten bleiben. Und mein großer Zweifel ist, dass das demokratisch legitimierte Unternehmen besser tun könnten.
Gut, dann sage ich, ich habe überhaupt nichts, an dem Einzelfall habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Nur, was das Problem da dann immer ist an der Argumentation, dann sieht man den Einzelfall und sagt, oh, guck mal, die Philanthropen, wie toll die sind, lieben die Menschen und die machen das. Aber es gibt auch welche, die spenden dann mal, wenn man Jeff Bezos nimmt von Amazon, der gibt sie ja auch als großer, hat er dann für die australischen Waldbrände 690.000 Dollar gespendet. Dann habe ich mal geguckt, wie viel ist das denn? Das entspricht 0,0005% seines Wohlstands. Und da wird ein Buhai drum gemacht, das ist der Ding. Und er hat im letzten Jahr sich mehr Immobilien gekauft. Also eine einzige Immobilie war mehr wert, als der gesamte Konzern Amazon Steuern bezahlt hat. Und er selbst hat ein System, wie er versucht, keinen einzigen Cent Einkommenssteuer zu zahlen, weil er das irgendwie sich immer in Amazon-Aktien auszahlen lässt und dann einen Kredit aufnehmen von JP Morgan, um seine Ausgaben zu decken. Und dann kann er sogar noch die Zinsen dafür absetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, solche Leute, die mal so ein bisschen symbolisch was spenden und dann aber alles versuchen, um Gemeinwesen irgendwie zu versuchen, Steuern zu sparen, das finde ich, ist problematisch. Jetzt gibt es natürlich gibt's ein paar Reiche, es gibt auch, weiß ich nicht, Warren Buffett gehört sicherlich auch zu denen, die gesagt haben, aber Jeff Bezos ist der das nicht macht.
Warren Buffett ist ja auch einer der Großspender, wir wollten heute eigentlich nur über Bill Gates sprechen.
Nein, ich finde nicht nur über Bill Gates, ich finde, man muss halt über insgesamt,
bringt halt irgendeinen saudischen Scheich, der auch reich ist.
Man muss darüber reden, ob es nicht sinnvoll ist, dass die NASA das nächste Mondprogramm auflegt und das muss nicht Elon Musk sein. Warum ums Verrecken? Da kann er sich gerne auch machen.
Der Elon Musk, der mit SpaceX bewiesen hat, dass er viel effizienter Raumfahrt betreiben kann. Und das ist auch das System der Bill und Melinda Gates Stiftung, dass sie im Prinzip ja auch mit unternehmerischen und wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Instrumenten arbeiten wollen und nicht eben nur mit Staatssozialismus und Staatswirtschaft,
wo so viel Geld versandet
ist. Zum Beispiel NASA ist ein gutes Beispiel. Kannst du die Elon Musk Biografie durchlesen, ja, dass die so viel effizienter eben, dass es die NASA nie zustande gebracht hatte. Nach dem Ende des Space Shuttle Programms haben die Amerikaner es nicht mehr geschafft, eigene Astronauten ins All zu schießen. Erst Elon Musk hat es wieder privat finanziert geschafft. So. Und in vielen ist einfach die private Wirtschaft effizienter, besser und eben auch in der Gutes-Tu-Wirtschaft. Und das zeigt Melinda Gates, das
aber
Warren Buffett
es sind nicht nur
ein paar Almosen, wie jetzt im Beispiel Jeff Bezos genannt, sondern sie haben ja dieses Giving Pledge gegründet, das ist eine Initiative, wo man Milliardäre dazu bringt, einen Großteil ihres Vermögens im Laufe ihres Lebens und nach ihrem Leben auf jeden Fall zu spenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Mindestanteil ist. Auf jeden Fall nur Milliardäre können mitmachen und sie müssen wirklich
95% musst du spenden.
Nee, ich glaube nicht 95.
Jeff Bezos ist nicht dabei.
Naja, ist nicht dabei. Ja,
die
gut.
Frau, die Ex-Frau.
Aber wir
ist
haben
dabei.
Ja heute gesagt, wir diskutieren über Bill Gates. Willst du jetzt über alle 1000 Milliardäre auf der Welt diskutieren?
Nein,
aber
nicht.
Ich sage, ich bin um jeden dankbar, jeden Milliardär, der bei Giving Pledge Gutes tut, sein Geld spendet und sein Geld effizient einsetzt. Und natürlich hat er da auch Mitspracherecht, weil wenn du Geld spendest, dann spendest du es in der Kirche oder wo auch immer auch für einen
aber
gewissen Zweck.
Aber vorher habe ich Steuern gezahlt, verdammt nochmal. Und zwar richtig viel.
Aber
Steuern
ist eine andere Debatte.
Nein.
Nein. So, Steuerpolitik ist eine andere Debatte. So, das haben die Staaten zu regeln, wie sie ihre Unternehmen und die reichen Bürger demokratisch legitimiert besteuern. Das ist eine übrigens demokratische Entscheidung, die du da kritisierst. Ja? Die hat ja nicht Bill Gates oder Jeff Bezos machen die Gesetze, sondern die wird von vom amerikanischen Kongress gemacht, diese Politik, und vom amerikanischen US-Präsidenten, der dann, dem du das Geld zuschustern möchtest, der dann aber lieber Steuersenkungen macht. Ja? Das hat Trump mit dem Geld gemacht. Er hat das Geld über Steuersenkungen verteilt, ja, das ihm jetzt in der Krise fehlt, und hat kein Sozialsystem ausgebaut, kein Gesundheitssystem, ist nicht auf die, hat im nationalen Pandemierat, glaube ich, aufgelöst sogar. Er ist überhaupt nicht vorbereitet.
Und wird hoffentlich abgewählt dafür.
Hoffentlich, aber das weiß man nicht. Wahrscheinlich ist es eher unwahrscheinlich. Es gibt eben auch in der Demokratie Missmanagement, und wenn du schon, ich meine, andere oft gerade von Verschwörungstheoretikern kritisierten Wohltäter sind zum Beispiel George Soros, ja, der natürlich den rechten Verschwörungstheoretikern wie Bill Gates, weil Bill Gates vor allem ja die Trump-Regierung im März schon heftig kritisiert hat für die Pandemie-Politik, und deswegen seitdem wird er ja unter Beschuss genommen, vor allem aus rechten Kreisen von konservativen Fernsehmoderatoren und so weiter und so fort, und da werden diese Verschwörungstheorien auch befeuert von denen, ja, weil es ihnen nicht passt, dass er Trump kritisiert hat. Genauso, das beste Beispiel ist, wie Soros in Ungarn behandelt wurde, ja, derjenige, der sich eingesetzt hat für freie Universitäten und für freie Bildung, das passt den Mächtigen nicht, und deswegen sage ich, diese reichen Leute, die ihr Geld für Gutes einsetzen, sind ein wunderbares Korrektiv. Steuerpolitik ist ein ganz anderes Thema. Über Vermögensteuer, Unternehmensbesteuerung, da können die Staaten souverän entscheiden. Und wenn die so viele Schlupflöcher zulassen, dann sollten sie das dringend korrigieren. Ich sage ja auch nicht, dass man das nicht ändern sollte oder könnte. Aber das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, was die dann freiwillig von dem Geld tun.
Aber was sie freiwillig machen, machen sie halt zu ihren Konditionen. Sie könnten ja genauso gut sagen, ich spende mein Geld dem Staat und der weiß, wie es ausgegeben wird.
Aber doch nicht dem Staat, nicht dem ineffizientesten Geldverteiler, nicht demjenigen, der nur seine eigene Klientel sponsert, ja, nicht dem Trump. Du spendest doch nicht als Bill Gates dein Geld dem Trump, damit das wieder als Steuersenkungen an die anderen Reichen, die das Geld dann nicht spenden, weitergibt, ja? oder in die amerikanische Ölindustrie investiert oder was auch immer, sondern wenn ich schon Geld spende, dann spende ich es gezielt. Wenn ich Geld spende, dann spende ich es halt, keine Ahnung, für einen Zweck, den ich auch unterstützen will, wenn ich schon was spende, und nicht an die deutsche Bundesregierung. Also so viel Liebe muss dann auch nicht sein zur Demokratie. Die knöpfen ja auch genug Steuern ab. Und wie gesagt, Steuerpolitik müssen die Staaten entscheiden. Und Spende ist Spende, oder kann man auch selber drüber entscheiden. Und da kann man auch Einfluss nehmen auf das, was mit seinem Geld gemacht wird. Also,
jetzt haben wir gar keine Wette.
Wir haben keine Wette.
Nein. Das ist schlecht. Ja, gut. Aber wir haben die Stunde rum.
Die Stunde ist
und die Welt
rum.
Haben wir
die
mehr Welt als umschritten, also ich meine ehrlich.
Ja, und, in alter Zuverlässigkeit.
Und zum Schluss ist sogar der Defner wieder mal ein bisschen grilliger geworden, aber so richtig heute liest du dich nicht aus der Reserve.
Die ewigen noch zum tausendsten Mal die Aufregung über Negativzinsen. Also ich meine, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass es keine Zinsen gibt, dem gibt es auch nicht mehr zu helfen. Wer jetzt noch keine Aktien hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der soll halt einfach sein Geld auf dem Konto vermodern lassen, ja, und darauf warten, dass die Inflation kommt und alles wegfrisst. Ja, aber wer unseren Podcast von Anfang an hört,
der ist ja gewohnt.
Hoffentlich wenigstens in breit anlegenden ETFs investiert und hat einen Sparplan.
Und ist sogar im Plus jetzt wieder. Er freut sich
jedes Monat, jetzt wieder ein bisschen günstiger einsteigen kann in seinen ETF-Sparplan und vermehrt sein Geld. Und die anderen, die Dummen, jammern und geben anderen die Schuld. Und die anderen, die übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Anlagen, schätzen die Freiheit, die ihnen dieses System gibt, ja, und die paar Steuern, die ihnen noch gelassen werden, die sie nicht bezahlen müssen, legen dieses Geld an und können dieses Geld aus Menschenliebe auch verschenken, genauso wie sie wollen. Ja, du kannst es deinen Kindern schenken, damit sie Schokolade kaufen, oder kannst es irgendwelchen anderen Menschen schenken. Ja, du kannst damit tun, was du willst. Das ist auch ein Bestandteil der Freiheit. Ja,
solltest dich nur nicht als Wohltäter gerieren wie Herr Bezos und aber kein Wohltäter sein. Das muss man schon nochmal dazu sagen. Doch, es gibt halt viel so.
Was heißt Wohltäter generieren? Ja. Ich meine, tue Gutes und rede darüber.
Ja,
und
aber
ich
doch nicht, wenn du 0,0005% mal eben spendest.
Das ist doch scheißegal.
Das sind 5 Minuten seines Wohlstands.
Ja, ist doch wurscht. Spende du was und du darfst es jedem erzählen.
Aber doch nicht dann Werbung.
Tue Gutes und rede darüber. Ja, und das schafft ja auch Nachahmer. Das ist doch wunderbar. Gute Beispiele. Ich finde, das machen die Amerikaner viel besser. Ja, also gibt es eine ganz andere Kultur, auch eine andere Spendenkultur. Und das ist ja nicht die einzige Spende, die Jeff Bezos macht. Ja, also das ist doch lächerlich zu sagen jetzt hier. So.
Gut.
Dann. Und wie gesagt, 95% spendet Bill Gates und Warren Buffett tut es ihm gleich. Das sind die zwei reichsten Menschen der Welt immer wieder gewesen. Also ich glaube, Bill Gates ist wieder ganz vorne.
Nee, Platz 2. 145 Milliarden ist der Amazon-Mann vorne. Der Bezos 145, dann kommt Gates mit 108.
Ja, der wird schon auch noch viel spenden und dann kannst du ja dann
kommt der Zuckerberg. Der Zuckerberg will ja auch spenden.
Ja,
mit seiner Frau zusammen. Ja.
Ich meine, was willst du mit 45 Milliarden machen? Ist ja klar.
Gut.
So.
Dir noch ein paar Wohnungen kaufen.
Gut, Jeff Bezos hat ja und Tesla, der Tesla-Chef verkauft ja alles, ne? Damit er auf den Mars fliegen kann. Ja?
Sehr schön.
Siehst du?
Ja. Gut,
dann bist du jetzt neuer Elon Musk-Fan.
Das hat sich heute gedreht, du hast ihn heute gerüffelt. Also ich merke schon hier.
Ja, kannst ja du, also, das, kann du kannst ja du mal, den Musk-Fan jetzt
man
spielen.
Man kann ja nicht mal sicher sein, dass wir hier unsere Rollen beibehalten.
Also, man kann sie man nicht, sollte nein, immer bis zum nicht Schluss ist sicher auf sehr dieser gut. Welt, auch nicht in diesem Podcast.
Gut, ja. Nach einer Stunde sieben sollten wir langsam mal hier Schluss machen. Dann sagen wir.
Aber es sind immer noch Corona-Zeiten, dann dürfen wir ein bisschen länger werden.
Okay,
gut. Dann sagen wir offiziell Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner.
Und Chapitz. We'll be right back.